Wir beschäftigen uns seit letzter Woche mit dem 8. Kapitel des Römerbriefes und werden auch in den nächsten Wochen, wir werden sehen, wie lange es dauert, in den nächsten Wochen auch mit diesem Kapitel beschäftigen und schauen, was Gott uns durch Römer 8 zu sagen hat. Ein kurzer Rückblick zu letzter Woche. Da haben wir uns die ersten vier Verse von Römer 8 angeschaut und haben gesehen, wie Gott uns sieht und Gott uns nicht nur sieht in unserem Zustand, Gott uns nicht nur sieht in unserer Gottesferne und Gottlosigkeit, in unserer Schwachheit, seinem Standard zu genügen. Gott sieht uns und nicht nur das, er ergreift die Initiative und ist in Bewegung auf uns zu. Und wir haben gesehen, wie Gott sich dem Problem der Sünde angenommen hat. Dass er unsere Schuld sieht, dass er sieht, was uns verzweifelt, was uns in Scham bringt vor ihm. Er sieht unser Versagen und alles, was uns von Gott trennt. Und das hat Gott gesehen und hat die Initiative ergriffen und hat gesagt, das soll dich in Zukunft nicht mehr trennen. Das, was dich bislang von mir getrennt hat, all das lege ich auf meinen Sohn Jesus Christus und er bezahlt für deine Schuld, für dein Versagen und wäsch dich rein, so dass wenn du jetzt vor Gott stehst, dass du sagen kannst, ich bin clean, ich bin rein. Bei mir ist keine Schuld zu finden, denn du hast schon einmal dafür jemanden gestraft. Es ist keine Schuld mehr übrig, die bestraft werden müsste, denn Jesus hat komplett mein Konto, mein Minuskonto leergefegt und eine Menge Plus reingebracht. Denn die Gerechtigkeit Jesu gehört uns. Die Gerechtigkeit, die Heiligkeit, die Herrlichkeit, die Jesus gezeigt hat, offenbart hat, auf seinem Erdenleben hat er uns gezeigt und hat gesagt, das gebe ich euch. Diese Beziehung, diese Einheit mit meinem Vater, was ich vorgelebt habe, wo ihr einfach nur dasteht und staunt, das gebe ich euch. Ihr dürft jetzt in diese versöhnte Beziehung mit eurem Vater treten. Und das hat er getan, das hat Gott getan, er hat das Unmögliche möglich gemacht, was wir aus unserer eigenen Kraft nicht können, hat Gott für uns gemacht. Damit wir gemeinsam heute ausrufen können, was in Vers 1 steht, in diesem gewaltigen Kapitel, Folie davor, war schon richtig. Und das können wir jetzt mal gemeinsam laut sagen. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die in Christus Jesus sind. Das sagen wir gleich noch einmal. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die in Christus Jesus sind. Amen. Das musst du inhalieren. Als Christ ist das sozusagen das, was immer auf deiner Stirn stehen sollte, ja? Was auf deinem Herzen tätowiert sein sollte. Es ist nicht so wichtig, was du auf der Haut tätowiert hast. Viel wichtiger ist, dass Gott in deinem Herzen etwas Neues gemacht hat. Und wenn du das mit ganzem Herzen und mit ganzem Bekenntnis ausrufen kannst und sagen kannst, das ist das, was wonach mein Herz sich sehnt und was ich zutiefst glaube, dann bist du in einen Zustand versetzt, dass du zum Beispiel gestern Abend vorm Fernseher sitzen konntest und sagen konntest, ob jetzt, wer war das? Hector, ne? Hector hat den letzten Schuss gemacht aufs Fußballtor. Ich bin bei der EM. Ob er trifft oder nicht, das ist mir völlig egal. Ja, es ist schön, ich habe mich gefreut, dass Deutschland gewinnt. Aber darauf kommt's nicht an. Ich habe mich gefragt gestern, ich habe das Spiel gesehen und ich habe mitgefiebert. Aber ich habe mich gefragt, wie viele Christen sitzen jetzt vor dem Fernseher und haben sie die gleiche Freude, die gleiche Vorfreude, den gleichen Eifer auf den morgigen Morgen. Morgen bin ich wieder versammelt mit den Heiligen und ich darf den Allerheiligsten anbeten und von ihm erwarten, was er mir zu geben hat. Dass wir eine Runde weiter sind, das ist schön. Aber das vergeht. Das bleibt nicht. Das ist eine Freude, die nicht lange trägt. Wir brauchen etwas, was uns durchträgt, was unser Herz zutiefst erfüllt. Haben wir es nicht gerade gesungen? Gold und Silber Was bedeuten mir Gold und Silber? Herr, nur du kannst Erfüllung sein. Du allein bist der Freudengeber, wurdest mir zum hellen Schein. Das brauche ich. Ich brauche Jesus Christus. Ich muss verbunden sein mit Jesus. Ich muss... Du, o Herr, bist mein Freund und Bruder. Du bist mein König und mein Gott. Dich begehre ich mehr als alles. Konntest du das gestern Abend vor der Glotze bekennen? Da... Es hört sich so profan und banal an, aber meine Lieben, genau darum geht es. Es geht genau um diese Dinge, dass wir im Alltäglichen sagen können, und wenn die Welt vergeht, Jesus Christus, du bist mein und ich bin dein. So, das war ein kurzer Rückblick auf unsere vergangene Predigt. Und Paulus führt diesen Gedanken jetzt weiter und beschreibt oder er skizziert zwei unterschiedliche Lebenskonzepte in den nächsten Versen. Und er sagt, nur ein Lebenskonzept kommt in den Genuss dieser Realität, des eigentlich Unmöglichen, des Übernatürlichen, dieses Überirdischen, dieser Beziehung mit Gott, dieser Liebe, dieser Freiheit, dieser Rechtfertigung vor Gott. Gott, ich kann vor dir stehen, egal was kommt. Es gibt nur ein Lebenskonzept und Paulus beschreibt in den Versen 5 bis 11 zwei unterschiedliche Konzepte, wie Menschen leben. Also er ist, ich sag mal, hier in diesen Versen jetzt recht schwarz-weiß unterwegs. Wir sind natürlich als Deutsche und Gebildete nicht solche Fans von Schwarz-Weiß. Da gibt's auch immer auch viele Schattierungen und so weiter, ja. Viele Graustufen, die muss man doch auch beachten. Das ist auch richtig. Das tut die Bibel auch. Aber es ist manchmal auch hilfreich, wenn mal jemand mal klare Kante zeigt und sagt, weißt du was, es gibt Grauzonen, aber es gibt elementare Dinge im Leben, da kommt's drauf an, entweder oder. Und das hilft uns auch, uns besser zu prüfen. Stellt euch vor, Gott möchte uns prüfen und er gibt uns ein Blatt Papier, wo 1000 Schattierungen gekennzeichnet sind und finde dich dort wieder. Um unser Herz auf die Probe zu stellen, uns zu prüfen, um zu schauen, ob wir richtig stehen, ist es wichtig, dass Gottes Wort auch mal schwarz-weiß zeichnet, dass wir überlegen, wo stehen wir eigentlich? Und ich möchte die Verse 5 bis 11 mit euch lesen. Denn die, die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Die aber, die nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod. Die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie kann das auch nicht. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Amen. Also die Rede ist von zwei unterschiedlichen Lebensstilen, Lebenskonzepten und unser Text benutzt oft das Wort, ihr habt es entdeckt, gleich in Vers 5 kommt das Wort und wird in Vers 6 nochmal erweitert. Es geht um eine Gesinnung. Das ist ein schönes, altes, deutsches Wort. Es geht um zwei verschiedene Gesinnungen und Vers 5 sagt, jemand, worauf sich jemand sinnt, sinnen auf etwas. Was bedeutet dieses Wort? Vielleicht in etwas aktuellerer Sprache könnte man sagen, es geht darum, auf was du bedacht bist. Was du besonders in deinem Leben beachtest, was du wem oder was du Achtung schenkst. Den Sinn auf etwas richten. Es kann auch meinen Denken, etwas meinen. Es geht um ein Bestreben, es geht um ein Trachten, es geht um ein Wünschen, um ein Willen, ein Denken, ein Fühlen. Also ihr merkt, die Bandbreite ist relativ groß. Man könnte einfach kurz zusammenfassen, worauf sind deine Gedanken vorwiegend gerichtet? Wo steuert dein Herz hin? Geht es da lang oder geht es da lang? Ist dein Wollen und dein Empfinden, dein Fühlen darauf ausgerichtet oder darauf? Diese zwei Wege werden wir uns gleich anschauen. Also wovon bist du zutiefst erfasst? Was hat sozusagen deine Seele umarmt? Wovon ist deine Seele erfüllt, beseelt? Wovon? Was hat in deinem Leben die Kontrolle? Letztendlich geht's darum. Und Römer 8 fragt uns diese Frage, wovon bist du erfasst? Worauf richtest du Tag für Tag deinen Sinn? Und das erste Lebenskonzept, was wir uns anschauen, was Paulus hier aufführt, ist das des Fleisches. Er gebraucht immer diese zwei Begriffe, Fleisch gegen Geist. Also das Fleischliche, also das Menschliche gegen das Geistliche. Auf das Fleisch sinnen. Wir werden uns die Verse 5, 6, 7 und 8 anschauen, denn dort wird jeweils davon gesprochen. Auf der nächsten Folie ist das mal zusammengetragen. Sehr gut. Wir lesen mal die ganzen Inhalte zum Leben nach dem Fleisch, nach dem Menschlichen. Die, die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Die Gesinnung des Fleisches ist Tod. Die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott. Denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie kann das auch nicht. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Also ein ziemlich düsteres Lebenskonzept, ein ziemlich düsterer Weg wird uns hier aufgezeigt, was es bedeutet, auf das Fleisch zu sinnen, auf das Fleisch bedacht zu sein. Letztendlich geht es darum, wie wir in diesem Text sehen, dass Menschen sich von Gott abwenden und sich selbst zuwenden. Das ist sozusagen das Urproblem von Sünde. Dass wir Gott vernachlässigen und anstatt ihn zu suchen, suchen wir jetzt uns. Und die alten Theologen vor Jahrhunderten, über Jahrhunderte, haben das mit dem Wort bezeichnet, finde ich sehr schön, auch ein altes Wort, mit der sogenannten Selbstverkrümmung. Dass jemand in sich selbst verkrümmt ist, in sich selbst verrenkt. Er ist irgendwie nur auf sich gerichtet. Und ich möchte euch ein Zitat von Martin Luther vorlesen, der das beschreibt, was das bedeutet, wenn Menschen auf das Fleisch sinnen. Und ihr könnt das mitlesen. Die Schrift beschreibt den Menschen als so sehr in sich selbst verkrümmt, dass er nicht nur die leiblichen, sondern auch die geistlichen Güter auf sich selbst hinbiegt und in allem sich selber sucht. Ich, ich, ich und noch einmal ich. Und wenn ich damit fertig bin, dann ich, ich, ich. Weiter geht's. Die menschliche Natur sieht sich allein. Sich allein sucht und erstrebt sie in allen Dingen. Und über alles andere, was dazwischen liegt, auch Gott selbst, geht die menschliche Natur hinweg, als ob sie es gar nicht sehe. Und richtet sich rein auf sich selbst. Sie setzt sich selbst an die Stelle, also die menschliche Natur, setzt sich selbst an die Stelle von allem anderen. Ja, sogar an die Stelle Gottes selbst. Und sucht allein das Ihre und nicht das, was Gottes ist. Das sehen wir auch in Vers 5, denn die, die nach dem Fleisch sind, sind auf das, was des Fleisches ist. Das ist irgendwie so eine, wie eine Art Teufelskreis, wie uns das beschrieben wird. Dass das Fleisch nicht auf irgendetwas anderes sind, sondern das Fleisch bleibt bei sich stehen. Das ist das Problem bei den Menschen, die Gott nicht gefallen, die außerhalb von Gott sind. Dass sie einfach nur bei sich stehen bleiben. Und das ist für Gott ein Riesenproblem. Du kannst nicht zufrieden sein aus Gottes Perspektive, wenn du sagst, ich allein bin mir genug. Ich lebe mein Leben in Ordnung, es ist in Ordnung. Wenn du sagst, du brauchst Gott in deinem Leben. Nein, ich habe mich und das ist okay. Ich erfülle meine Wünsche, meine Bedürfnisse und lass mich zufrieden. Ich mache doch ja eigentlich Schlimmes. Aber das ist in sich schon das Problem, weil Gott uns nicht dafür geschaffen hat, dass das Fleisch sich auf das Fleisch sinnt. Dass wir die ganze Zeit nur bei uns bleiben und in uns selbst uns verkrümmen. Es handelt sich um ein konstant selbstbezogenes Leben. Was nach eigenen Vorstellungen lebt und am Ende sich selber zum Mittelpunkt hat. Ich tue nur die Dinge, wo ich der Meinung bin, das tut mir gut. Ich komme damit gut weg. Dann kann ich sogar gute Dinge tun. Dann kann ich sogar freigebig sein, wenn ich am Ende das Gefühl habe, ich komme dabei gut rum, ich komme dabei gut weg. Mein Name wird vielleicht auch gelobt. Wir sehen Wohltäter in jeden Religionen. Menschen, die sehr selbstlos sind. Die Frage ist, worauf sind sie gerichtet? Wenn ihre Selbstlosigkeit letztendlich dazu beitragen soll, dass am Ende sie dastehen als die großen Demütigen. Große Demütige, ihr merkt schon selber, dass das eigentlich nicht passt. Wir haben vielleicht sofort so die bösen, großen Sünden im Blick. Aber ich glaube, es fängt schon dort an, wer am Ende des Tages für das, was er erlebt hat, auch das Gute, nicht am Ende Gott die Ehre gibt, der behält die Ehre für sich. Ein Pastor hat das mal sehr, sehr eindrücklich in einer Predigt gesagt. Wenn nach dem Gottesdienst die Leute zu mir kommen und sagen, ey, das war eine Predigt, du hast genau in mein Leben hineingesprochen, das hat mich begeistert, Gott hat zu mir gesprochen, durch deine Predigt. Und er sagt, wenn ich am Ende des Tages, wenn ich so voll gepumpt bin mit dem ganzen Lob, wenn ich am Ende des Tages dieses Lob, diese Ehre nicht weitergebe, zu dem gebe, dem es eigentlich gehört, dann behalte ich sie für mich. Und dann sinnt man nicht auf Gott, sondern auf sich selbst, auf das Fleisch, und man endet in einer Selbstverkrümmung. Und das ist das Problem aus der Sicht Gottes. Die Wirkung in unserem Text ist ziemlich krass. Die Wirkung beschreibt Paulus als selbstzerstörerisch. Es heißt dort, dass das Ende, dass die Auswirkung von so einem Lebensstil der Tod ist. Dass man stirbt. Dass man abgeschnitten ist und abgetrennt von Gott ist. Und es wird noch eine persönliche Komponente auch in diesen Text hineingeworfen. Du hast Feindschaft mit Gott. Du erhebst dich zu jemandem, der auf einmal mit Gott in Konkurrenz steht. Na, wessen Ehre ist größer? Deine oder meine? Es muss nicht so sein, dass die Menschen, von denen Paulus hier spricht, das die ganze Zeit so vor sich hertragen. Ich wähle den Weg der Selbstzerstörung. Ich wähle den Weg der Feindschaft gegen Gott. Ich wähle den Weg des Todes. Das machen die wenigsten. Also es gibt wirklich wenige, die sich so feindselig komplett äußern. Aber Gott offenbart uns, dass diese Konsequenzen so krass sind, weil die Gottesferne so krass ist. Wer keine Schönheit in diesen Texten, die wir gesungen haben, wer keine Schönheit darin erkennen kann, dass Gott unser Freund, Bruder und auch König ist, der geht dem Tod entgegen und entfernt sich immer weiter von Gott. Denn Gott ist die Person, die dir das Leben gegeben hat. Und wenn du dich jetzt von dem, der dir das Leben gibt, immer weiter entfernst und in der Gottlosigkeit immer weiter voranschreitest, dann ist die Konsequenz dessen am Ende der ewige Tod. Du bekommst genau das, was du gelebt hast. Du bekommst nichts anderes. Wenn dein Leben davon geprägt ist, dass du Gott abstößt und sagst, nein, es soll um mich gehen und es soll nicht so viel um dich gehen. Hier und da gebrauche ich dich vielleicht wie ein Strohhalm, wenn's mal wieder dicke kommt. Oh, ich brauche dich, Gott, komm, bitte mach etwas in meinem Leben, bitte, 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 bitte. Wenn dein Leben davon geprägt ist, dann lebst du getrennt von Gott und die Konsequenz aus diesem Lebensstil, da ist die Bibel ziemlich krass, ist die Gottesferne, die ewige Gottesferne, die du im Leben schon ausgesucht hast. Dieser Text will uns herausfordern. Ich hoffe, dass wir uns heute prüfen im Lichte Gottes, im Lichte der Schrift und schauen, auf welchem Weg sind wir? Wo gehen wir hin? Der ewige Tod ist nur ein Resultat unseres Lebensstils, der ausschließlich auf Vergängliches und auf Irdisches fokussiert ist. Worauf ist dein Sinn gerichtet? Wofür schlägt dein Herz? Denkst du permanent, wenn du aufwachst, wenn du deinen Tag lebst und wenn du wieder schlafen gehst, ist dein Herz und dein Kopf die ganze Zeit voll von den vergänglichen Dingen? Wisst ihr, dieses Problem, sich so auf die vergänglichen Dinge, nicht auf die ewigen Dinge, die Gott uns geben möchte, sondern auf diese vergänglichen und irdischen Dinge, die an sich nicht schlecht sind. Aber wenn sie den Platz Gottes in unserem Leben einnehmen, dann haben wir ein Problem und das kann die frömmsten Frommen treffen. Es gibt auch im Christentum, ob man das Christentum nennen kann, ist nochmal eine andere Frage. Aber vom Label her, wo Christ draufsteht, gibt es Strömungen, die predigen Jesus. Die nehmen auch Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Aber am Ende des Tages geht es die ganze Zeit nur darum, nimm Gott in deinem Leben auf und dann hast du Erfolg, dann hast du Gesundheit, dann hast du Reichtum, dann hast du Wohlstand und dann hast du Luxus. Merkt ihr was? Da wird Gott missbraucht, damit ich mich wieder neu auf das Irdische fokussiere. Ich habe nichts gegen Luxus. Ich habe auch nichts gegen viel Geld. Überhaupt nicht. Wenn du genug hast und was abzugeben hast, dann ist mein Portemonnaie gleich hier vorn. Ja. Das ist nicht das Problem. Aber wenn mein Herz davon erfüllt ist und ich Gott dazu missbrauche, der mich eigentlich von diesen Dingen befreien möchte, in dem Sinne, dass ich sage, ob ich viel habe oder wenig, ist mir egal. Ob Luxus oder nicht Luxus, ist mir egal. Wir werden in unserem achten Kapitel noch sehen, ob es mir schlecht geht oder nicht, das ist mir egal. Ob mein Körper dahin sieht oder nicht, das ist mir egal. Oder im Vergleich ist es mir egal. Natürlich darf ich mit Gott darum ringen und beten. Gott, tu mir Gutes, segne mich. Aber selbst wenn ich leide, wenn es mir schlecht geht, wenn ich wenig habe, Gott, ich habe dich. Und das ist das, was ich brauche. Das ist das, was mich erfüllt und auch mich ruhig macht. Paulus will uns im Prinzip sagen, du bist für Größeres erschaffen als für dich selbst. Schau dich einmal an im Spiegel. Ja, wir sind wunderbar gemacht. Aber wenn du im Spiegel das Ziel der Herrlichkeit siehst, dann ist es ein trostloses Leben. Wenn ich mich im Spiegel anschaue und dann sage ich mir, das soll's gewesen sein. Ist ja nett und auch schön. Zumindest bemühe ich mich drum. Aber das Leben kann doch... Das kann es doch nicht gewesen sein, dass ich mich im Spiegel anschaue und mir selbst genüge. Und das ist im Prinzip der Herzschlag dieses Textes. Du bist für etwas Größeres geschaffen. Du bist für den Größten erschaffen. Gott hat einen großen Plan mit dir und das bedeutet nicht, dich groß rauskommen zu lassen, sondern dich mit dem Größten zu verbinden und deine Identität, deinen Wert in ihm zu finden und zu sagen, ich bin ein Kind Gottes, und darum geht es auch in der nächsten Woche, ich bin ein Kind Gottes und was brauche ich mehr? Ich habe eine lebendige Beziehung zu meinem Vater im Himmel. Ich bin ein Sohn Gottes, ich bin eine Tochter Gottes und dieses Leben ist davon geprägt. In Vers 15, wir werden uns in den nächsten Wochen damit beschäftigen. Es ist nicht nächste Woche, sondern darauf in der Predigt. Wenn wir den Geist empfangen haben, dann bleiben wir nicht bei uns stehen, sondern der Text sagt in Vers 15, und dann rufen wir Abba, Vater. Darauf sind wir ausgerichtet, nicht auf das kleine Stückchen im Vergleich zur Ewigkeit. Ist dein Leben geprägt von diesem kleinen Stück? Prüf dein Herz. So viele meinen festzustehen im Glauben. Aber den ganzen Tag dreht sich alles um dieses kleine Stück. Wenn es dir darum geht, dann kennst du Gott nicht. Dann weißt du nicht, was Gott dir geben kann. So viel mehr, dass wenn du auf dein Leben schaust, sagst, mir reicht das nicht. Ich will die Ewigkeit mit meinem Vater im Himmel verbringen. Prüf dein Herz. Dieser Text ist dazu da, nicht um uns zu verdammen, sondern uns Hunger zu machen. Dass Gott uns mehr zu bieten hat als dieses Leben. Und ich sag's noch einmal, das Leben ist nicht schlecht, ich lebe gerne. Ich möchte nicht morgen sterben. Aber ich weiß, wenn ich morgen sterbe, dann wird's mir in der Sekunde darauf, wird's mir viel, viel besser gehen. Wir haben als Kinder Gottes nichts zu verlieren. Lebst du in dieser Realität, dass du als Kind des lebendigen Gottes auch nicht eine Sache zu verlieren hast? Weil alles, was du bekommen kannst, du schon hast in Jesus Christus. Weil alles, was sein ist, ist auch unser. Jesus teilt gerne. Also das ist der eine Lebensstil, das Sinnen auf das Fleisch, diese Selbstverkrümmung, bei sich selber stehen zu bleiben, sich selbst im Mittelpunkt zu haben. Und wir haben schon so einen kleinen Eingriff auch in das gegenüberliegende Lebenskonzept geworfen. Vers 9 bis 11. Dort schreibt Paulus, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus aus den Toten auferweckt hat, euch auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Wer diesen Text liest und nicht auf die Idee eines herrlichen dreieinigen Gottes kommt, der hat den Text nicht gelesen. Merkt ihr, wie der ganze Himmel in Bewegung ist, um uns zu erretten, zu erlösen, um uns Segen zu geben? Dass Gott der Vater durch die Kraft des Heiligen Geistes seinen Sohn herausgeholt hat und dass dieser Geist in uns lebt. Ach, wir kommen gleich noch dazu. Wir haben vorhin gelesen. Das müssen wir unbedingt verstehen. Damit du nicht nach Hause gehst und sagst, okay, ich möchte jetzt ein geistliches Leben leben, ich möchte mit Gott verbunden leben. Das heißt, ich muss machen, tun und irgendwie Gott angenehm werden. Denn wir haben ja gehört, diejenigen, die so selbstverkrümmt sind, die können Gott nicht gefallen. Was der Prediger sagt, das leuchtet mir ein. Ich möchte Gott gefallen. Das bedeutet, ich werde jetzt machen und tun. Habt ihr gelesen, dort hieß es, dass der Mensch, der auf das Fleisch sinnt, dass er nicht dem Gesetz Gottes untertan ist? Habt ihr das gelesen? Das ist das Kernproblem. Warum ein Mensch auch in Feindschaft zu Gott steht. Die Bibel sagt nicht, Gott ist unser Feind. Nicht falsch verstehen. Gott liebt uns. Aber wir durch unser Verhalten stellen uns in eine Feindschaftsposition. Versteht ihr? Wir erklären Gott den Krieg, nicht er uns. Ganz im Gegenteil. Und das drückt sich dadurch aus, unsere Feindschaft, dass wir die guten Gebote Gottes, wir hatten es letzte Woche schon, die guten Gebote Gottes nicht achten und nicht ehren. Man könnte jetzt sagen, okay, wenn ein Leben im Fleisch, ein irdisch gesinntes Leben im Fleisch, dadurch zu kennzeichnen ist, dass man nicht dem Gesetz Gottes untertan ist, ja, dann ist doch das Leben im Geist genau das Gegenteil. Also, dann ist der Christ, der den Geist Gottes in sich hat, dort drunter gestellt. Vorsicht. Vers 9 sagt uns etwas anderes. Es heißt zwar, wer nach dem Fleisch lebt, ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, aber in Vers 9 heißt es nicht, ihr seid aber im Geist, wenn ihr wirklich dem Gesetz Gottes untertan seid. Diese Verbindung zieht Paulus nicht. Er sagt, ja, die Leute, die nicht mit Jesus leben, die sind nicht dem Gesetz untertan, weil sie es nicht packen, sie wollen nicht so leben wie Gott, sie schaffen es nicht aus ihrer eigenen Kraft. Er sagt aber nicht, dass wir, die den Heiligen Geist haben, jetzt in der Konsequenz unter dem Gesetz Gottes stehen. Wer das so versteht, der hat das Kapitel 6 nicht gelesen. In Kapitel 6, Vers 14 heißt es, ihr seid nicht unter dem Gesetz, sondern unter Gnade. In Kapitel 7, Vers 6 heißt es, aber jetzt stehen wir nicht mehr unter dem Gesetz. Wir sind tot für das Gesetz, das uns früher gefangen hielt. So dienen wir Gott in einem neuen Leben, das sein Geist in uns schafft und nicht mehr auf die alte Weise nach dem Buchstaben des Gesetzes. Untertan unter dem Gesetz heißt, sich unterzuordnen, sich unterworfen zu sein, in einem festen Gehorsam zu leben, kontrolliert zu werden, unterstellt zu sein. Unser Text sagt nicht, dass Christen dem Gesetz untertan sind und jetzt so ein Leben führen, in einer Knechtschaft wieder unter dem Gesetz. Das dürfen wir nicht vermischen. Versteht ihr den Gedankengang? Diejenigen, die unter dem Gesetz stehen, das Kapitel vorher sagt es uns, die Anforderungen Gottes sind so hoch. Und wir merken, dass in uns, auch wenn das Wollen vorhanden ist, auch wenn der Wunsch vorhanden ist, wir merken unsere Unzulänglichkeit, dass wir Gottes Maßstäben nicht genügen. Wir kommen an diesen Standard nicht dran. Und wir können nicht so dem Gesetz gehorchen, wie Gott es möchte. Aber Paulus sagt nicht, dass diejenigen, die jetzt Gott gefallen werden, in Zukunft unter diesem Gesetz stehen und das alles penibel einhalten, sondern er redet in einer völlig anderen Art und Weise. Wenn wir unsere Verse 5 bis 11 nehmen, dann heißt es dort, diese neue Weise, wie wir Gott dienen, folgendermaßen aussieht. Wir leben nicht unter dem Gesetz, in dieser Knechtschaft, weil wir es nicht schaffen, sondern es heißt, wir leben nach dem Geist. Wir sinnen auf das, was des Geistes ist. Wir haben die Gesinnung des Geistes. Wir sind im Geist. Wir haben Christi Geist. Christus ist in uns. Dreimal heißt es in unserem Text, Gottes Geist wohnt in uns. Merkst du den Unterschied? Wir stehen nicht mehr unter dieser Anforderung des Gesetzes, die wir nicht erfüllen können, sondern Gott nimmt Wohnung in uns. Versteht ihr den Unterschied? Wir stehen nicht mehr unter etwas, sondern Gott kommt in unser Herz rein. Gott wohnt in uns. Er wohnt nicht bei uns. Er wohnt auch nicht neben uns, ganz in der Nähe. Auf Abruf bereit. Gott wohnt in uns. Das ist diese neue Realität. Jesus sagt, wenn du mich liebst, hältst du meine Gebote. Ja, das tun wir, aber ich stehe nicht mehr unter diesen Geboten. Wisst ihr, der Unterschied ist, Gottes Geist lebt so in mir, dass das Ausleben der Gebote auf einmal aus mir herauskommt. Das ist ein völliger Unterschied. Ob ich meine Liste raushole und versuche, okay, heute muss ich das schaffen, das schaffen, das schaffen. Ich bin ein Kind Gottes. Der Geist Gottes wohnt in mir. Und wenn ich Gottes Geist bitte, nimm neuen Raum in meinem Leben, dann wird sich dieser Lebensstil, Gott zu gefallen, automatisch manifestieren in meinem Leben. Das ist was ganz, ganz, ganz anderes, als wenn diejenigen, die Gesetzlichen von vorne predigen, ihr seht, die Nichtchristen, die sind nicht hörig, die sind nicht gehorsam dem Gesetz, jetzt musst du einfach hier die 10 Gebote jetzt machst. Das ist nicht das Evangelium, wir werden wieder scheitern. Wir brauchen den Geist Gottes in uns, der uns verändert, der in uns lebt. Ich möchte ein Zitat vorlesen von William Barclay, wie er diese Menschen, die mit dem Geist Gottes leben, wie er die beschreibt. Da sind Menschen, deren Leben vom Geist Gottes bestimmt ist, der in ihnen lebt. Sie sind ebenso selbstverständlich in Christus, wie sie die Luft als etwas Selbstverständliches empfinden. So wie ihre Lungen sich mit Luft füllen, so erfüllt Christus ihr Wesen. Noch einmal der Satz. So wie ihre Lungen sich mit Luft füllen, so erfüllt Christus ihr Wesen. Nicht ihr eigener Geist, sondern der Geist Christi bestimmt sie. Nicht die eigenen Begierden oder Lüste oder Wünsche, sondern der Wille Jesu Christi ist ihr Gesetz. Gott steht im Brennpunkt ihres vom Geist von Christus beherrschten Lebens. Jesus Christus hat Herrschaft über mich genommen, aber nicht, wie er auf einen Knecht runterdrückt, sondern einen Platz in meinem Herzen hat und von dort sich ausbreitet. Was heißt das? Sind Christen jetzt immer gut? Machen die immer nur richtig? Und die Nichtchristen machen immer nur falsch? Das möchte der Text nicht sagen. Es geht darum, dass wir als Christen eine neue Veranlagung, eine neue Neigung empfangen haben. Eine neue Neigung, uns auf das auszurichten, was des Geistes ist und nicht mehr, was des Fleisches ist. Jesus sagt, einen guten Baum erkennst du an den guten Früchten. Wir werden umgepflanzt. Psalm 1. Da wird der Gerechte beschrieben, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbäche. Er wurde aus seinem natürlichen Umfeld rausgehoben und in ein neues Umfeld hineingepflanzt, direkt an einer Quelle, wo er gutes Wasser bekommt und automatisch produziert er gute Frucht. Und lasst uns diesen Aspekt nicht vergessen. In unserem Text heißt es, der Geist ist in uns. An nächster Stelle heißt Gottes Geist. An der nächsten Stelle heißt es Christi Geist. An der nächsten Stelle heißt es Christus. Du fragst dich ja, was ist denn das Resultat dieses Lebens, wenn der Geist Gottes in mir wohnt? Dass ich Jesus ähnlicher werde. Der Heilige Geist agiert nicht außerhalb von Jesus. Der Heilige Geist hat zum Ziel, dass in deinem Leben sich Jesus manifestiert. Lies die Evangelien, wenn es dich interessiert, wie Jesus gelebt hat. Dieses Leben möchte der Heilige Geist in uns multiplizieren. Dass die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten das alles Beherrschende ist und dass, wenn Menschen uns sehen, sie Jesus sehen können. Gott hat es so gemacht, liebe Gemeinde, hört hin. Gott hat es so gemacht, dass wenn Menschen uns hier sehen, dass sie Christus erfahren. Das kann nur der Geist Gottes tun. Das können wir nicht mit Listen morgens abarbeiten. Diese Liebe, die Jesus hatte. Und achtet, den Geist Gottes in uns zu haben, den Geist Christi, Christus in uns zu haben, bedeutet, denselben Geist in uns zu haben, der in Jesus war. Jesus war erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und alle schauen auf sein Leben, schauen auf seine Wunder, schauen auf seine Demut, schauen auf seine Liebe, schauen auf seine Kraft, schauen auf seine Geduld, schauen auf seinen geistlichen Widerstand, schauen auf sein Opfer, wie er alles gegeben hat, schauen auf seine Hingabe, schauen auf die Kraft, die ihn aus den Toten herausgerissen hat. Und unser Text sagt uns, dieser Geist lebt in uns. Du brauchst nicht traurig sein, dass Jesus gerade nicht leibhaftig hier ist. Manchmal denken, oh, wenn Jesus hier wäre, wäre alles viel einfacher. Jesus hat gesagt zu seinen Jüngern, es ist gut für euch. Es ist nützlich für euch, wenn ich gehe. Denn ich sende euch einen Helfer. Der gleiche Helfer, den ich hatte. Der in euch das multipliziert und Wahrheit werden lässt. Und die Jünger waren, als Jesus weggegangen ist, waren sie kraftvoller, sie waren weiser, sie waren vollmächtiger. Warum? Weil derselbe Geist, der Jesus Christus aus den Toten herausgeholt hat, jetzt in den Gläubigen lebt. Lebst du in dieser Realität? Glaubst du, dass Gottes Geist, wenn du an Jesus Christus glaubst, dass er für deine Schuld gestorben ist, auferstanden ist von den Toten? Glaubst du, dass Gottes Geist in dir eine Wohnung bereitet hat? Dass Gottes Geist in dir lebt? Blöde Frage, denkt ihr vielleicht. Die Christen in Rom waren Christen. Das war schon Realität. Und trotzdem schreibt Paulus ihn. Er muss ihre Gesinnung prägen. Er muss ihre Gesinnung auf den Prüfstand stellen. Wonach richtest du dein Leben? Bist du beseelt vom Geist Gottes? Oder richtest du dich immer noch oder wieder auf die vergänglichen irdischen Dinge? Der möchte uns davon losmachen und sagen, lebe ein Leben im Heiligen Geist. Darum möchte ich mit folgender Bitte schließen. Ich weiß, es war heute sehr, sehr viel. Ich hoffe, eins ist geblieben. Der Hunger danach, die Sehnsucht, die Kraft von Jesus Christus, den Heiligen Geist im Leben zu erfahren. Und das ist kein Hokuspokus. Das ist eine schlichte Bitte, eine ehrliche Bitte. Komm, Heiliger Geist, in meinem Leben. Du siehst, wie ich rumdümpel, wie ich immer wieder Fehler mache, wie ich scheitere, dass ich meine Identität als Kind Gottes nicht leben kann oder bislang auch noch nicht gelebt habe. Leute, heute ist der Tag. Wenn du dieses Rufen, dieses Ziehen spürst, dann liegt es nicht daran, dass jemand hier laut spricht, sondern es geht darum, der Geist Gottes zieht dich. Wenn du Gott so bittest, dann wird sich dein Leben um 180 Grad verändern. Als ich das getan habe, vor über 11 Jahren, habe ich erlebt, wie sich meine ganze Gesinnung völlig verändert hat. Bin aufgewacht, immer mit dem ersten Gedanken, Gott, was hast du heute vor? Gott, danke, dass du in meinem Leben bist. Dass ich meine Identität in dir habe. Wenn ich schlafen gehe, klar gibt es Dinge, die mich umtreiben. Aber Gott, ich gehöre zu dir. Das kann nur der Geist Gottes tun. Und möchte euch bitten, dass ihr um die Erfüllung im Heiligen Geist betet. Und Gott euer Leben verändert. Nicht ich, nicht euer Bruder, sondern Gottes Geist. Wir werden heute Abendmahl feiern. Wir werden uns daran erinnern, dass für uns keine Verdammnis mehr ist. Wir feiern, dass Gott uns angenommen hat. Und dieses Abendmahl hat Jesus eingesetzt, damit wir auch gestärkt werden, dass wir gemeinsam proklamieren, Jesus, du bist unser Herr. Und bitte in diesem Abendmahl, wenn du an Jesus Christus glaubst, bist du eingeladen, am Abendmahl teilzunehmen. Wenn du das Abendmahl nimmst, bitte Gott. Herr, ich erinnere mich daran, was du getan hast. Du hast auch deinen Geist gesandt. Bitte erfüll mich neu. Und dann seht, was Gott tut. Amen.